Was für ein geschichtsträchtiger Tag, dieser 9. November. Mir geht's immer so, wenn an diesem Tag immer wieder diese alten Bilder da gezeigt werden von den Ereignissen von damals, dann kriege ich manchmal ein bisschen feuchte Augen, obwohl ich damals ja noch ganz jung war und es wahrscheinlich noch gar nicht alles begriffen habe, was da passiert. Und trotzdem, finde ich, berührt es irgendwie, wenn man sieht, vor allem was 89 in unserem Land damals los war. Als dann mitten abends da die Pressekonferenz war, wo der Herr Schabowski dann auf seinem Zettel geguckt hat, was das jetzt bedeutet, diese neue Reisenbestimmungen, und dass es doch alles sofort gilt. Und wo sich dann die Leute noch am gleichen Abend aufgemacht haben an die Grenzübergänge in Berlin und dann die Trabis da Schlange standen auf der einen Seite, bis irgendwann die Grenzer den Schlagbaum aufgemacht haben und einfach alle rausgelassen haben. Und auf der anderen Seite waren die, die sie freundlich begrüßt haben und die Sektflaschen aufgemacht haben und gefeiert haben und was mitten in der Nacht, die ganze Nacht durch. Ich finde es irgendwie jedes Mal wieder toll zu sehen, was da in unserem Land für eine Stimmung war. Also eigentlich sollte der 9. November ein Feiertag sein. Warum es der 3. Oktober geworden ist, erschließt sich mir nicht so ganz, aber ich finde, vom Emotionalen her wäre der 9. November eigentlich viel, viel passender, dass man den zu einem deutschen Feiertag macht, weil es da eben so ein Fest war. 89, da hat man gejubelt, hat man sich gefreut, dass Mauern fallen können, obwohl man eigentlich gar nicht damit gerechnet hat. Ganz plötzlich ist da eine Mauer gefallen, die für viele trennend war, die auch schmerzhaft war, an der Menschen ihr Leben verloren haben. Und ich finde, es ist auch heute, 36 Jahre später, wert, dass man sich daran erinnert und dass man was davon mitnimmt, auch dass in unserem Land so eine Stimmung dann mal war. Für viele war das wie so ein Schilfmeererlebnis, dass da diese Mauer aufgeht, dass da ein Weg entsteht, wo man eigentlich gar keinen mehr erwartet hätte, wo man schon gar nicht mehr damit gerechnet hätte, dass es da irgendwo einen Durchgang gibt, so wie das Volk Israel am Schilfmeer steht und gar nicht damit rechnet, dass es irgendwo einen Ausweg gibt. So war dieses Erlebnis für manche, dass auf einmal diese Mauer aufgeht und dass man da durchgehen kann, dass man mal durchs Brandenburger Tor gehen kann, dass man keine Angst haben muss und so weiter. Wer hätte das gedacht? Die wenigsten. Die meisten haben es für unmöglich gehalten, dass diese Mauer mal brüchig wird. Manche sagen, das, was da passiert ist, am 9. November 89 war ein Wunder, das uns geschenkt worden ist. Kann man so sehen. Interessant ist, dass noch im Januar 89, da hat der Erich Honecker, der Staatschef der DDR, in einer Rede öffentlich verkündigt, diese Mauer, die wird noch in 50 und auch in 100 Jahren noch bestehen. Und das haben damals viele gedacht. Es waren ein paar Monate nur später, als die Mauer dann gefallen ist und als man dann gemerkt hat, dass das eine Täuschung war. Ja, die besteht eben nicht 50 und 100 Jahre später noch, sondern sie ist ein paar Monate später schon abgeschlagen worden. Ein paar haben die Hoffnung vorher schon gehabt, dass es möglich sei. Ich springe mit euch jetzt nochmal ein bisschen zurück, nochmal 2 Jahre früher. Da steht nämlich an dieser Mauer, direkt vor dem Brandenburger Tor, im Westteil von Berlin, der amerikanische Präsident Ronald Reagan. Es war ein Besuch, den er da gemacht hat. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an diese Rede, die er da gehalten hat, mit dem Brandenburger Tor im Ostteil hinter sich. Und er spricht an die Westberliner Bevölkerung, er spricht aber natürlich auch irgendwie über diese Mauer hinüber, weil man genau wusste, das, was er sagt, wird da drüben auch übertragen, das wird dort auch gehört. Und so ist auch eine Rede an die Mächtigen im Osten. Und aus dieser Rede ist ein Satz ganz berühmt geworden. Kennt ihn jemand? Nee, das war der Kennedy. Das war der Kennedy, das war aber auch an diesem Platz, genau der gleiche Platz, ja, wo er auch am Brandenburger Tor steht, aber so ähnlich. In dem Fall, es gab mehrere Sätze, die berühmt geworden sind, aber einer in dieser Rede, da sagt Ronald Reagan, gerichtet an den Präsidenten der Sowjetunion, Mr. Gorbatschow, open this gate, also dieses Tor, das da hinter ihm steht, open this gate, und dann Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Auf Deutsch, Herr Gorbatschow, öffnen Sie dieses Tor, Herr Gorbatschow, reißen Sie diese Mauer ein. Das ist eine ganz schön steile Forderung. Das ist eigentlich eine Aufforderung, die für einen sowjetischen Staatschef unmöglich zu erfüllen ist. Es ist eine an sich unerfüllbare Forderung, die der Herr Reagan da gestellt hat. Denn in den Augen der DDR-Führung war diese Mauer ja ein Schutzwall. So hat man sie auch bezeichnet, gell? Ein Schutzwall, die sollte das abhalten, was man für gefährlich gehalten hat, nämlich die bösen Einflüsse aus dem Westen. Interessanterweise, wenn wir heute hören, was aus Moskau so kommt, sind die Töne ganz, ganz ähnlich wie das, was damals gesagt worden ist. Da hört man heute auch, man muss sich schützen gegen das, was aus dem Westen kommt und dass man davon nicht infiltriert wird und so weiter. So hat man das damals im Osten gesehen und davor sollte diese Mauer schützen. Ganz schön steil diese Forderung von Reagan an Gorbatschow. Zum Glück war der sowjetische Präsident damals so weise, dass er sich nicht nur selber vorgemacht hat, dass diese Mauer nötig wäre, um die Sowjetrepubliken zu schützen, sondern dass er auch gesehen hat, wie man sich da drin selber eingemauert hat, wie man Menschen die Freiheit genommen hat. Und die haben das ja immer lauter auch gesagt, dass sie das stört, dass ihnen die Freiheit genommen worden ist. Zum Glück hat er darauf gehört und hat dann, obwohl die Forderung von Reagan an sich eigentlich eine unerfüllbare Forderung ist, trotzdem hat Michail Gorbatschow dann die Grundlagen dafür geschaffen, dass 2 Jahre später die Mauer tatsächlich fallen konnte. Also das war am 12. Juni 87 und dann 2 Jahre später war es dann tatsächlich soweit. Aus dieser unerfüllbaren Forderung ist Wirklichkeit geworden. Liebe Gemeinde, wir haben heute an diesem Sonntag einen Predigttext. Als ich den gelesen habe, der ist ja vorgegeben oder mir vorgeschlagen, und als ich den gelesen habe, habe ich auch gedacht, das ist doch auch eine unerfüllbare Forderung, die da an uns gestellt wird. Eine Forderung an uns im übertragenen Sinn wird da auch von uns im Grunde gefordert, dass wir Mauern einreißen. Vielleicht hört ihr das ein bisschen mit, wenn ich euch diese Zeilen jetzt mal vorlese, dass es auch an uns eine Forderung gestellt wird, reißt Mauern ein, so ähnlich wie es damals der Reagan an den Gorbatschow gerichtet hat. Unser Predigttext steht in Lukas 6, die Verse 27 bis 36. Und da sagt Jesus: Euch, die ihr mir zuhört, sage ich, liebt eure Feinde. Tut denen Gutes, die euch hassen. Segnet die, die euch verfluchen. Betet für die, die euch beschimpfen. Schlägt dich einer auf die Backe, halte ihm auch die andere Backe hin. Und nimmt dir einer den Mantel weg, überlasse ihm das Hemd. Gib jedem das, worum er dich bittet. Und wenn dir jemand etwas wegnimmt, das dir gehört, dann fordere es nicht zurück. Behandelt andere Menschen genauso, wie ihr selbst behandelt werden wollt. Wenn ihr nur die liebt, die euch auch lieben, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder lieben ja die, von denen sie geliebt werden. Wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder handeln so. Wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es wieder zurückerwarten könnt, welchen besonderen Dank erwartet ihr von Gott? Sogar die Sünder leihen sich gegenseitig Geld, um den gleichen Betrag zurückzubekommen. Nein, liebt eure Feinde. Tut Gutes und verleiht, ohne etwas dafür zu erhoffen. Dann werdet ihr großen Lohn erhalten und Kinder des Höchsten sein. Denn Gott selbst ist gut zu den undankbaren und schlechten Menschen. Seid barmherzig, so wie euer Vater barmherzig ist. Wenn man das so liest oder sich so anhört, was für eine krasse Forderung ist das eigentlich, die Jesus da stellt? Also ich finde immer, ich habe so ein bisschen meine Schwierigkeiten mit diesem Text, ehrlich gesagt. Wenn der da sagt, liebt eure Feinde, was verlangt er da eigentlich von uns? Er verlangt ja von seinen Hörern nicht nur, dass sie Gutes tun, sondern sie sollen sich sogar dadurch extra auszeichnen und eigentlich nur dann können sie von Gott Dank erwarten, wenn man auch nicht selber wieder was Gutes dafür erwartet, für das Gute, das man tut. Und sogar den Bösen, denen, die einem Böses tun, soll man mit Gutem begegnen. Und dann sagt am Schluss sogar noch, da setzt Jesus Gott selber als Beispiel uns vor Augen und sagt, wir sollen barmherzig sein, wie er barmherzig ist, unser Vater. Weil Gott eben undankbaren Menschen Gutes tut, sollen wir das auch. Aber ich frage mich, da können wir das? Also ich bin ja nun mal nicht Gott. Ja, mag sein, dass Gott es hinkriegt, aber für mich selber ist das doch eine unerfüllbare Forderung. Ganz ehrlich, ist das nicht ein bisschen zu viel verlangt, Jesus? Feinde lieben? Im Grunde ruft Jesus uns damit ja genau das zu, was der Reagan dem Gorbatschow zugerufen hat. Tear down this wall, reiß die Mauer nieder, die zwischen dir und deinem Feind steht. Und das ist doch an sich eine unerfüllbare Forderung. Denn was fordert er denn da? Soll ich mich dem anderen einfach ausliefern? Dem, der mir feindlich gegenübersteht? Soll ich mich dem einfach schutzlos hingeben, alles mit mir machen lassen? Soll ich mich schutzlos machen? Denn Mauern einreißen heißt ja im Grunde auch, dass man Sicherheiten aufgibt. Ganz besonders, wenn auf der anderen Seite ein Feind steht. Wer von euch bringt denn seinem Kind bei, dass er sich ruhig ärgern lassen soll und schlagen lassen soll, ohne sich zu wehren in der Schule? Wäre das gut, wenn man das seinem Kind beibringt, dass es einfach alles einstecken muss, immer noch mehr? Das kann doch eine Kinderseele auch kaputt machen. Aber hier wird es gefordert. Oder wenn man es politisch sieht, wäre Jesus dafür, dass die Ukrainer jetzt ihren Widerstand einstellen, dass sie sich von Russland einfach einnehmen lassen? Ist das die andere Backe hinhalten? Sollte Israel seine Mauer abbauen, die sie gegenüber den palästinensischen Gebieten aufgebaut haben. Die steht ja nicht ohne Grund da. Und wir haben vor 2 Jahren ja gesehen, was passiert, wenn die Feinde einfach so wüten dürfen und wenn man sich denen nicht entgegenstellt. Dann passiert genau das, was wir erlebt haben. Ist das das, was Jesus von uns will? Es ist doch verständlich, dass dort, wo man bedroht wird, dass man sich irgendwie auch einmauert, dass man sich schützen will. Vielleicht auch dort, wo man verletzt worden ist, dass man sich einen Schutz aufbaut. Vielleicht auch jetzt im übertragenen Sinn eine Mauer in sich aufstellt, einfach nur, weil man Schutz braucht. Und manche von unseren persönlichen Mauern, die wir so in unserem Leben aufgebaut haben, die kommen ja gerade aus einer Verletzung oder kommen aus einer Angst, aus einer Bedrohung heraus. Oder wenn wir heute in unserer Gesellschaft von Brandmauern reden, das ist ja auch so ein Schlagwort geworden irgendwie, Brandmauern, ständig hört man von Brandmauern und wer auf welcher Seite der Brandmauer steht, das definiert dann jeder so ein bisschen für sich, aber es ist ganz wichtig, dass man diese Brandmauern erhält und auch keinen Millimeter abweicht und wehe, wenn da auch dran gerüttelt wird, ist ja ständig irgendwie Thema. Da sind wir wieder bei einer Mauer, sogar bei einer Schutzmauer, ja, eine Brandmauer, das kommt ja aus dem Bauwesen, soll ja davor schützen, wenn da ein Feuer ausbricht oder wenn gezündelt wird, dass man selber nicht betroffen ist. Es kommt ja aus einer Angst, wenn wir von Brandmauern reden. Manche haben Angst, dass die Demokratie angegriffen wird, wenn man die Brandmauer nicht stabil aufbaut oder stabil hält. Andere wollen einen klaren Standpunkt zeigen, vielleicht sogar mit dem Hinweis auf unsere Geschichte des Untermauern, da haben wir es auch wieder, Untermauern, was niemals fallen soll, was standhaft bleiben muss, was man bauen können soll. Auf jeden Fall verlangt doch diese Art von Mauerbau, dass man sich auf die eine oder die andere Seite stellt. Da haben wir uns irgendwie, das haben wir so eingeübt in unserer Zeit. Und wer auf der anderen Seite steht, das ist quasi der, der zum Feind erklärt wird. Was heißt jetzt in dieser Situation, in all dem, die Forderung von Jesus an uns, dass wir unsere Feinde lieben sollen, dass wir geben sollen, ohne zu verlangen, dass wir die Backe hinhalten sollen und alles das? Ist ein schwieriger Text, finde ich. Also gerade in diesen Zeiten, was soll denn das bedeuten jetzt eigentlich? Ich versuche mir da mit uns ein bisschen gedanklich da reinzugehen. Ich würde nämlich für mich sagen, Feindesliebe kann nicht heißen, dass man das Böse einfach machen lässt. Also, dass man sich einfach zurückzieht und sagt, okay, ich mache gar nichts mehr, ich stelle mich hier gar nichts mehr entgegen, ich überlasse alles dem Bösen. Oder noch schlimmer, ich erkläre das Böse vielleicht sogar für gut. Dann wären wir bei den Ereignissen vom 9. November 1938, an die wir heute auch denken. Da hat man nämlich genau das gemacht. Da hat man nämlich sich dem Bösen nicht entgegengestellt. Da hat man das Böse wüten lassen. Und das Ergebnis war, dass man jüdische Geschäfte geplündert hat, deshalb heißt es ja Reichskristallnacht, weil die Schaufenster da zerschlagen worden sind, dass man die Synagogen angezündet hat, dass man Juden umgebracht hat. Da hat das Böse gewütet und man hat ihm nichts entgegengesetzt. Die Feuerwehr war wohl da bei den Synagogen, aber die hat nur die Häuser rechts und links daneben gelöscht und geschützt, aber die Synagogen hat man abbrennen lassen. Das Ergebnis von diesem Wüten, von diesem, dass man sich nicht dagegen gestellt hat, hat auch Mauern nicht abgebaut, sondern ganz im Gegenteil. Da hat man doch dann mit diesem Nichtstun dafür gesorgt, dass man die Mauern, die das Nazi-Regime da fröhlich aufgebaut hat, dass die noch viel stabiler und stärker geworden sind. Dass man eingeteilt hat in die, die es richtig machen oder die arisch sind und die anderen, die es eben nicht sind. Dieser 9. November ist doch auch deshalb ein Erinnerungstag, weil er uns ermahnen soll, dass man eben nicht dem Bösen die freie Hand geben soll. Also so, finde ich, kann man dieses Feindesliebegebot nicht verstehen. Das haben wir gelernt. Hoffentlich haben wir es gelernt, dass das nicht heißen kann, wir ziehen uns zurück und lassen das Böse einfach machen, Backe hinhalten. Wir finden ja solche Gedanken auch bei Dietrich Bonhoeffer aus dieser Zeit, der hat sich nämlich das auch überlegt, was heißt es denn für uns als Christen, diese Backe hinzuhalten und Feinde zu lieben? Heißt es, dass wir uns nicht wehren sollen gegen das Regime, das da wütet? Aber er hat dann gemerkt, irgendwann kommt ein Punkt, da muss man sich wehren, gerade weil man aus dem christlichen Hintergrund auch eine Pflicht hat, dann eben irgendwann nicht nur das Böse machen zu lassen, sondern, wie er gesagt hat, dem Rat in die Speichen zu fallen. Vielleicht kennt ihr das berühmte Zitat von Dietrich Bonhoeffer, das für ihn so ein bisschen auch ausdrückt, wie er mit dieser Frage umgegangen ist. Und er hat sich dazu entschlossen, dann sogar sich zu beteiligen bei einem Anschlag auf Adolf Hitler. Trotz Feindesliebe-Gebot von Jesus. Und das hat Bonhoeffer durchaus ernst genommen. Und schließlich, in meinen Gedanken tritt mir auch Jesus selber vor Augen. Ich bin gerade dabei, für die nächste Reihe von The Chosen, die wir im Januar ja wieder miteinander gucken, da gucken wir Staffel 5 und ich gucke die gerade so ein bisschen voraus, dass ich euch ein bisschen auch was dazu sagen kann. Und da bin ich diese Woche auch, oder letzte Woche, bei der Folge vorbeigekommen, wo Jesus die Händler und die Geldwechsler aus dem Tempel vertreibt mit seiner Peitsche, die er sich gebaut hat. Und dann lese ich diesen Text, man soll die Feinde lieben, und ich sehe Jesus, wie er da die Händler vertreibt, und zwar ordentlich und gewalttätig und kräftig, und denke mir dann, naja, Jesus, was ist denn dann mit der Feindesliebe, wenn du selber die Händler vertreibst? Und wenn ich in der Bibel lese, dass Gott sich auf die Seite Israels stellt, aber das dann auch heißt, dass er Feinde besiegt und so weiter. Wo ist denn da die Feindesliebe? Findet man nicht in der Bibel auch die ganz andere Seite, wo es knallhart um Abgrenzung geht? Macht es nicht Jesus selber so? Und dann gibt er uns dieses Wort mit, wir sollen den Mantel uns nehmen lassen, wir sollen die Backe hinhalten. Ist nicht so ganz einfach, damit umzugehen, finde ich. Ich glaube, es kann nicht darum gehen, dass man das Böse verharmlost. Das tut Jesus auch nicht, als er im Tempel ist. Er sagt sehr wohl, was nicht richtig ist und was nicht gut ist. Und dagegen wehrt er sich ja dann auch, aus dem Bethaus eine Räuberhöhle zu machen. Das ist falsch, das ist nicht in Ordnung. Und das bringt ihn ja dann auch so in Rage, dass er sich dagegen wehrt. Er geht selber ja gegen das Böse vor. Und ich glaube, auch in unserem Predigtext geht es darum, dass wir nicht das Böse irgendwie verharmlosen oder bagatellisieren. Da geht es ja um Menschen, die hassen, die klauen, die schlagen und so weiter. Und das ist auch in diesem Text nicht was Gutes, nicht was Harmloses, sondern was Falsches, Böses, Schlechtes. Das muss man benennen, auch nach wie vor. Das müssen wir auch. Böses muss benannt werden, das darf nicht kleingeredet werden, auch in unserer Zeit nicht. Es geht nicht ums Verharmlosen und sich in einer feindlichen Welt ins eigene Leiden zurückzuziehen. Ich glaube nicht, dass das Feindesliebegebot so gemeint ist. Aber was Jesus kann und was für seine Forderungen an uns entscheidend ist, ist, dass er die, die Böses tun, obwohl sie das tun, obwohl sie auch sich zum Feind machen, sie dennoch lieben kann. Dass er in sich ein Herz für die hat, die sogar Unrecht begehen und sogar gegenüber ihm Unrecht begehen. Dass er die lieben kann, obwohl sie sich zum Feind gemacht haben. Und das geht, auch wenn man das Falsche benennt und wenn das nicht in Ordnung ist, kann man trotzdem, offensichtlich kann er das, ein Herz für die Menschen haben als Person. Liebt eure Feinde. Das bezieht sich nicht auf das, was die tun, was die an Bösem tun. Das muss nicht gut geheißen und sogar benannt werden. Spätestens im Gericht wird alles benannt, was nicht gut ist. Keine Frage. Liebt eure Feinde. Das bezieht sich auf die Personen, auf die Feinde eben, auf die Leute, die Unrecht tun. Und auch wenn es die Forderung nicht wirklich einfacher macht, die Jesus an uns stellt. Es ist trotzdem noch eine schwere Forderung. Aber hier an dieser Stelle beginnt es, dass diese Forderung zum Mauerfall für uns wird. Wenn wir nämlich Unrecht als solches benennen, ohne gleichzeitig die Menschen in Gute und Böse zu sortieren, also auf eine oder die andere Seite der Mauer zu stellen, dann beginnen wir mit dem, ganz vorsichtig, was Jesus uns vormacht. Dann leben wir der Barmherzigkeit Gottes nach, von der da die Rede ist. Der tut nicht so, als wäre Böses gut, aber er verwirft eben auch die nicht, die ganz offensichtlich Böses tun. Wir tun das heute fast reflexartig, dass wir, sobald jemand was Böses tut, ist der für uns auch böse. Und dann wird er als böse erklärt. Da wird aus einer bösen Tat eine böse Person und umgekehrt aus den guten Taten die gute Person. Und der Martin Luther hat mal gesagt, man muss das trennen, Person und Werk. Das ist eine ganz wichtige Unterscheidung, dass man Person und Werk auseinanderhält. Und jetzt kann man mir natürlich entgegenhalten, naja, das hört sich dann vielleicht leicht an, man macht da eine schöne Theorie draus, aber wenn jetzt jemand absichtlich und aus tiefer Boshaftigkeit Böses tut, dann trennt er doch selber nicht. Ja, dann identifiziert er sich doch selber mit dem, was er tut und macht sich zum Bösen. Das stimmt natürlich. Manche entscheiden sich wirklich dazu, böse zu sein auch. Nur finde ich, das sollte uns trotzdem nicht dazu verleiten, dass wir selber vorab Menschen hinter diese Brandmauern sortieren, die wir hochgezogen haben, und dass wir entscheiden, der ist jetzt böse oder gut. Vielleicht kann uns gerade am 9. November 1989, der Tag des Mauerfalls, daran erinnern, dass Mauern fallen können. Auch die, von denen man gar nicht gedacht hätte, dass die überhaupt mal bröckeln werden, weil die Feinde sich doch klar auf die Seiten hier und dort verteilt haben. Der Tag des Mauerfalls heute kann auch ein Tag sein, wo der Mauerfall in uns beginnt. Oder wo wir dem zumindest mal einen Anfang geben. Auch mit dieser Forderung von Jesus. Ich gehe noch mal ein bisschen zurück in diesen Mauerfall-Geschichte von unserer deutschen Geschichte an diesem Also Platz, wo die Mauern dann später niedergerissen worden sind. Da kommt ja eben 2 Jahre vorher dieser Ronald Reagan und hält seine Rede. Ich habe mir die mal ganz angehört. Ist ja super, dass man diese Rede komplett anhören kann von 87 auf YouTube. 27 Minuten geht die, also kann man sich gut mal geben, diese Rede. Ist ganz interessant, was der damals gesagt hat. Und da sagt er unter anderem auch neben diesem berühmten Satz "Tear down this wall", sagt er noch andere wichtige Sachen. Unter anderem erklärt er an einer Stelle: Der Osten und der Westen misstrauen einander ja nicht, weil wir bewaffnet sind, sondern wir sind bewaffnet, weil wir einander misstrauen. Und dann sagt er, dass er sieht, dort wo dieses Misstrauen gegenüber dem anderen abgebaut wird, dort ist dann auf einmal möglich, dass dann später auch die Bewaffnung abgebaut wird. Also dass man in der Lage war, sich zu einigen, dass keine der beiden großen Mächte Atomwaffen einsetzen wird. Im Atomwaffensperrvertrag ist schon ein großer Schritt. Und der beginnt damit, dass man das Misstrauen abbaut. So sagt er es. Damit muss man anfangen. Der Weg zur Freiheit, der beginnt schon lang vor dem 9. November 89, nämlich genau dort, wo beide Seiten angefangen haben, ganz vorsichtig vielleicht angefangen haben, Misstrauen abzubauen. Eben nicht dem anderen grundsätzlich zu misstrauen. Und vielleicht hilft uns das für unseren Predigtext heute, wo Jesus uns sagt, Feinde sollen wir lieben. Das heißt nicht, dass wir naiv sein sollen. Feindesliebe beginnt dort, wo wir aber nicht aus eigenem Misstrauen heraus hinter Mauern sortieren. Vielleicht müssen wir da anfangen, beim eigenen Misstrauen. Feindesliebe beginnt dort, wo wir die Mauern in unseren Köpfen, in unseren Herzen beginnen anzuklopfen. Und vielleicht ist dazu wirklich auch diese Liebe nötig, von der da die Rede ist. Das heißt ja nicht umsonst Feindesliebe, eine Liebe, die wie die göttliche Liebe auch dann noch lieben will, wenn sie dafür nichts zurückbekommt. Also in Gott bleibt die Liebe auch zu denen bestehen, die ihn ablehnen und bekämpfen. Vielleicht können wir auch anfangen zu lieben, indem wir vielleicht einfach mal unser Misstrauen reduzieren oder mal auf unser Misstrauen gucken, dass sich da so von selber aufbaut. Bei uns selber fängt es an, Mauern abzureißen. Vielleicht ist trotzdem eine fast unerfüllbare Forderung, die Jesus an uns stellt, zu lieben. Aber Liebe ist eben auch der Anfang von der Freiheit. Ohne Liebe wird es keine Freiheit geben. Ohne Liebe gibt es immer nur noch höhere Mauern. Wenn man irgendwo zur Freiheit kommen will, dann muss man mit der Liebe anfangen. Deshalb fängt Gott auch mit der Liebe an, bis er dann zur Freiheit kommt. Das beginnt mit der Liebe bei ihm selber. Jetzt kannst du natürlich sagen, naja, ich würde ja vielleicht gern lieben und vielleicht sogar weniger misstrauen, aber ich kann es gerade halt einfach nicht. Oder in Bezug auf einen Speziellen, der mir was Böses getan hat, da fällt es mir echt schwer. Oder das ist unmöglich für mich. Das ist zu viel verlangt. Vielleicht braucht es auch ein Wunder wie 89, vielleicht braucht es das Wirken des Heiligen Geistes, dass diese Liebesflamme in uns angezündet wird. Und trotzdem würde ich sagen, es kann heute vielleicht ein ganz kleiner Anfang sein, der Liebe diesen Weg zum Fall der Mauer zu bahnen. Ronald Reagan übrigens spricht an dieser Mauer auch von der Liebe, das ist ganz interessant. Er spricht dann zu den Westberlinern, die da vor ihm stehen, und sagt zu denen, dass sie ja eigentlich die sind, die eingemauert worden sind. Ja? Also Westberlin liegt ja mitten in der DDR drin, und deshalb sind die ja eigentlich eingemauert worden, obwohl sie freier sind als die anderen, die auf der anderen Seite der Mauer, die Mauer hochgezogen haben. Ist ja schon interessant, dass die eigentlich die Freiheit kennen, eingemauert sind. Und zu denen sagt er dann aber auch, ich würde mal annehmen, was sie in Berlin hält, ist eine Liebe, nämlich eine tiefe und hingabevolle Liebe. Hat man den Gedanken noch nie gemacht, warum bleibt man als Westberliner eigentlich in Berlin, in dieser Insel, aber offensichtlich hält einen da was, die Liebe zur Stadt vielleicht, die Liebe zur Heimat vielleicht, vielleicht auch die Liebe zu Menschen, vielleicht sogar zu welchen, die auf der anderen Seite der Mauer wohnen. Und dann blickt er erstaunlicherweise, ausgehend von dieser Liebe, nochmal über die Mauer hinüber Richtung Osten, ins feindliche Regime, und beschreibt dann, dass man dort nach dem Krieg in der DDR, bevor man Kirchen wieder angefangen hat aufzubauen, hat man einen Fernsehturm gebaut in Berlin am Alexanderplatz. Vielleicht kennt ihr den, war der ein oder andere vielleicht schon mal dort, dieser berühmte Fernsehturm, der da steht und über Berlin strahlt. Und dann sagt Ronald Reagan, naja, guckt euch mal diesen Fernsehturm an. Ein atheistisches Regime hat ihn gebaut, aber jedes Mal, wenn die Sonne scheint, dann ist auf diesem Fernsehturm ein Kreuz zu sehen. Für ihn ist es so ein bisschen ein Zeichen, finde ich irgendwie ganz spannend, das ist so geworden, natürlich ungewollt, aber es ist eben so, dass dieses Kreuz da über Berlin, über Ostberlin strahlt. Und dann sagt Ronald Reagan, das ist doch ein Zeichen, dass die Liebe, die sich im Kreuz zeigt, dass die nicht unterdrückt werden kann. dass die halt trotzdem strahlt, auch wenn es vielleicht gar nicht gewollt ist von dem Regime. Und dann sagt er, ausgehend davon, diese Mauer hier, die wird fallen, denn Glaube wird Wirklichkeit. Die Mauer kann dem Glauben nicht standhalten und sie kann der Wahrheit nicht standhalten. Und das kann man an diesem Fernsehturm sehen, dass man eben da, wo die Liebe strahlt, wo sie aufstrahlt, da ist sie nicht aufzuhalten. Auch nicht durch eine Mauer. Ganz ähnlich sagt es übrigens Jesus auch mal, wo er sagt, die Wahrheit wird euch frei machen, weil die Wahrheit eben nicht aufzuhalten ist. Freiheit beginnt mit dem Glauben an und mit der Liebe und mit der Wahrheit. Freiheit ist nicht, wo man sich einmauert und schützen will und die eigene Wahrheit aufrichtet, die dann nur innerhalb von diesen Mauern auch geglaubt wird. Gottes Wahrheit macht uns frei. Und damit beginnt's. Zuerst werden unsere Herzen und unser Denken frei und Mauern eingerissen, wo Liebe und Wahrheit und Glaube ist. Damit fängt's an. Vielleicht müssen wir den Text zur Feindesliebe auch so lesen, dass wir dann nicht als Überforderung an uns selber stellen und sagen, daran kann man eigentlich nur scheitern, ja, das werde ich nie im Leben schaffen. Vielleicht lesen wir diesen Text heute so, dass wir sagen, naja, mit der Feindesliebe, fangen wir mal mit ein klein bisschen Liebe an. Und mit ein klein bisschen Glauben, dass es möglich ist. Und mit ein klein bisschen Vertrauen, dass die Wahrheit größer ist, als Feindschaften aufrechtzuerhalten. Und dann haben wir schon was erreicht heute, finde ich. Ich glaube nicht, dass Jesus uns überfordern will oder eine Forderung stellen will, an der wir garantiert scheitern, sondern dass er uns auf einen Weg setzen will hin zur Freiheit. Und er beginnt eben mit der Liebe. Und wenn er uns zutraut, auch die Feinde zu lieben, dann ist es eigentlich eine Ehre, dass Jesus uns das zutraut, eben nicht nur die zu lieben, die uns zurücklieben, sondern eben auch darüber hinaus, dass wir eine Liebe haben können, die größer ist als das, was man selber empfängt. Also du kannst anfangen, heute einen Mauerfall in dir selber anzustoßen, vielleicht die ersten kleinen Stücke mal rauszubröckeln, die Mauer anfangen niederzureißen, wie damals in Berlin, wo man es gemacht hat, als man dann den Hammer angesetzt hat und die Mauer Stück für Stück immer kleiner geworden ist. Und am Schluss noch ein paar Sachen. Vielleicht, ich zähle einfach mal ein paar Sachen auf, was das für dich jetzt heißen kann in deinem Leben. Vielleicht nimmst du nur eine Sache von denen jetzt mit in die nächste Woche und bröckelst da mal ein erstes Bröckele aus deiner Mauer heraus. Es könnte ja heißen, den Feind zu lieben, beginnen könnte ja heißen, ich sehe den Menschen auch, wenn er Böses tut. Also ich mache eben dieses Spiel nicht mit, ja, dass ich eben nur sortiere, in der Böses tut, muss böse sein, sondern ich versuche mal, dass ich, auch wenn jemand was Böses tut, trotzdem in ihm den Menschen sehen kann. Dass das Jesus in Perfektion tut, ja, was er eben sieht, man sieht trotzdem den Mensch dahinter. Das, was ich manchmal auch Regierungen mehr wünsche, auch der israelischen Regierung wünsche ich das manchmal mehr, dass sie auch die Menschen sieht, auch die auf der anderen Seite, das braucht es, weil sonst wird sich nichts ändern. Sonst wird es immer nur Mauern geben. Oder du nimmst für dich mit, dass du die Hoffnung niemals aufgibst, auch für die, die ein hartes Herz haben, auch für die, die verblendet sind, auch für die, die keine Wahrheit sehen wollen, trotzdem für die Menschen weiter beten, weiter hoffen. Das kann man tun und damit beginnt schon was von dieser Feindesliebe in deinem Herzen und da wird ein Mauerstück abgetragen. Oder du hältst dich zurück mit Aussagen, mit Postings, mit Gewalt natürlich sowieso, dass man eben Mauern nicht immer nur höher baut, die andere auch schon aufschichten. Also in der heutigen Zeit werden Mauern gebaut in sozialen Medien, indem man da immer wieder mit Kommentaren wird da eingeteilt, wer gut und wer böse ist, wer richtig ist und wer falsches sagt. Übrigens bei Christen ganz genauso, ja, also da sind wir nicht besser als andere. Aber vielleicht kann man sich zurückhalten, auch wenn man diesen Drang hat, dass man da jetzt auch irgendwie mal was absetzt. Ich habe den Drang manchmal auch, wenn ich sowas lese und wenn es da in mir rumort. Aber muss mich manchmal echt zurückhalten, eben jetzt nicht in dem Posting mit einem Post in die gleiche Kerbe reinzuhauen oder mit Aussagen. Das passiert heute, nicht nur in den sozialen Medien, auch in den klassischen Medien, in den öffentlich-rechtlichen Medien werden Mauern hochgezogen, aber wir müssen das ja nicht mitmachen oder nicht unterstützen. Oder vielleicht nimmst du dir vor, dass du großzügig bleibst, so wie es in dem Predigtext heißt, dass man geben kann, ohne was zu verlangen, einfach nur, weil es Gott auch tut. Also Gott zuliebe etwas geben können und nicht mir selber zuliebe, weil ich dann was erwarten kann von jemand anderem. Könnte ja auch was sein, wo man sagt, da fange ich an, andere zu lieben. Kritik nicht sofort persönlich nehmen ist auch sowas. Da teilt man nämlich dann selber ein. Wenn man kritisiert wird und sagt, oh je, der hat mich kritisiert, der greift mich an, da fängt man selber schon an einzuteilen, in den halte ich für gut oder den halte ich für schlecht. Vielleicht kann man auch da mal ein bisschen differenzieren und sagen, naja, Kritik ist Kritik, aber die Person, die es sagt, ist nochmal was ganz anderes. Oder, dass man auch selbst für Beziehungen, die so zerrüttet sind, dass man sagt, naja, auch in 50 oder 100 Jahren wird sich da nichts dran ändern. Diese Mauer steht einfach, trotzdem die Hoffnung auf Heilung nicht aufgibt. Vielleicht gratis von diesem 9. November mitnehmen, von 89, dass Mauern tatsächlich fallen können. Dass wir das als Hoffnungswort auch mitnehmen. Mauern können fallen, auch die Mauern in uns und zwischen uns können fallen. Und da, wo wir Mauern einreißen, dort sind wir auf dem Weg zur Freiheit. Dort werden wir in die Freiheit geführt. Deshalb möchte ich euch heute nicht nur diese Forderung von Jesus mitgeben, liebt eure Feinde, sondern einfach das als Ansatzpunkt damit zu geben, lasst euch dadurch auf den Weg zur Freiheit führen und beginnt mal damit, eine kleine Mauer in euch einzureißen. Dort, wo Mauern fallen, da dürfen wir es feiern. So wie wir es 89 gefeiert haben, mit Sektflaschen vielleicht und mit Freude und mit Jubel, dürfen wir das auch jetzt feiern, wenn unsere persönlichen Mauern beginnen zu bröckeln. Amen.